HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend oder vielleicht besser Moin.
Mein Modus brak, wa klingst du schön? Wa bist du mi vertrut? Wer ob mein Herz aus Stahl und Stein, du drehst den Stolt erruht.
Schleswig-Holstein, wir umschlungen, deutscher siebte hohe Wand.
Mein Job ist nicht, mit Ihnen Interviews zu führen, sondern dieses Land zu regieren. Und Menschen, die zu viel in Talkshows sind, die regieren zu wenig.
Wir sagen, was zu sagen ist. Und vielleicht sind die Typen auch noch ein bisschen, würde ich sagen, spezieller.
Das ist in Schleswig-Holstein schon immer so, dass sie knappe Entscheidungen haben.
Wenn diese Regierungskonstellation die Mehrheit verliert, ist die Tendenz bei mir eher Jamaika. Aber ich kann auch die Ampel nicht ausschließen.
Ich finde Jamaika völlig uninteressant. Wir verteidigen unsere Mehrheit. NRW macht es genauso wie wir. Und dann volle Kraft in den Bundestagswahlkampf. Das wäre mal ein cooles Signal.
Ja, das ist eine glückliche Koalition mit einer glücklichen Finanzministerin in einem Land, in dem die glücklichsten Menschen wohnen.
Mein Modus brach so schlicht und recht. Du ole fromme Red, wenn bloß ein Mund mein Vater sagt, so klingt mit as ein Beet.
Wo sonst soll das Superwahljahr Fahrt aufnehmen, wenn nicht dort, wo eine steife Brise weht, in Schleswig-Holstein. Schließlich hat jede der beiden großen Volksparteien schon an der Waterkant ihr Waterloo erlebt, als Opfer der Barschel-Affäre oder des Heidemörders. Das flache Land im hohen Norden war immer auch Startrampe oder Rückzugsort für Bundespolitiker. Und auch deshalb dürfen wir es nicht unterschätzen. Die glücklichsten Menschen Deutschlands leben angeblich in Schleswig-Holstein. Das klingt ermutigend für die rot-grüne Landesregierung. Aber jede Hoffnung, die sie darauf setzt, könnte auf Küstensand gebaut sein und schnell im Watt versinken. Denn Schleswig-Holsteiner tendieren zur Knappheit, nicht nur in der Konversation, sondern auch bei Wahlergebnissen. Und das ist nicht das einzige Nordlicht, das uns heute Abend aufgehen könnte, wenn wir vor der Wahl zum deutschen Nordpol schauen. Sie hören HR2 der Tag, Kiel holen, der Urnengang der Nordlichter. Und die haben es eigentlich ziemlich gut. Sie leben dem Klischee nach in einem Rosamunde-Pilcher-Idyll zwischen zwei Meeren mit Leuchttürmen, Deichen und Dünen und vielen Schafen und Kühen. Ein Idyll, das Mona Hari besingt. Die Studentin hat bei einem Poetry Slam dem Norden ihre Liebe erklärt. Und das Video wurde dann im Netz vielfach geklickt, geliked und geteilt.
Du sagst Norden. Das sei doch dieser Ort langweiliger Landschaft, durchsetzt von hässlichen Städten in ewigem Regen. Nichtssagende Wiesen irgendwo um Nebel gelegen, da sei das Bestreben vergebens, sich nicht im Nass zu ergeben. Da sei man stets von Kälte, von Klemme und Sturm umgeben. Und ich sag dann, ich mag dieses Herbe, das Graue, das salzige Raue, das Wasser, den Nebel, den prasselnden Regen, die wogenden Meere, die drohenden Gebärden des Wetters, wenn Wolkenturmhöhen den Himmel beschatten. Mag das Gefühl, mich von Sturmböen beuteln zu lassen. Ich mag die Unwetterschlachten und auch wenn endlich wieder der Himmel aufreißt, ja, wir mögen Kontraste, selbst unsere Kühe sind schwarz-weiß. Wir haben Jollen und Kudder und Ebbe und Flut, haben Schollen und Krabben und Hafengeruch und die Kräne und Möwen in windiger Luft. Am Ufer sitzen, bis das Fernweh mich ruft. Oh Heringschwärme, oh Wetterwende, oh Meeresleuchten, oh Septemberende, oh Stürme, die vor Tobsucht triefen, oh Friesenerz, oh Gummistiefel. Und egal, wie oft es mich auf Reisen und in weit entfernt gelegene Gegenden zieht, eine steife Brise trägt mein Herz stetig zurück. Land zwischen den Meeren, vor dem sich sogar die Bäume verneigen. Du bist der wahre Grund, warum Kompassnadeln nach Norden zeigen.
Mona Hari mit ihrem Nord-Sound, ihrer Ode an ein Wetter, das andere einfach nur schlecht nennen würden, an Friesenerz und Gummistiefel, Heimatliebe, ganz ohne muffigen Unterton. Und zu denen, die ihrer Heimat verbunden sind, zählt auch Kira Kock. Sie lebt in dänischen Haken. Das ist auf einer Halbinsel im Kreis Rendsburg-Eckernförde und dürfte entsprechend Gummistiefel auch gewohnt sein. Sie ist Landesschülersprecherin, wird bald 17 Jahre alt und damit fällt sie in die Gruppe derjenigen, die bei dieser Wahl mit ran dürfen an die Wahlurne. Denn zum ersten Mal können auch die 16- und 17-Jährigen ihre Stimme abgeben, wie zuvor schon in Brandenburg, Bremen und Hamburg. Also ausgerechnet die, denen man nachsagt, die kauften lieber Sneaker, als über Demokratie zu sinnieren. Und diese Generation Smartphone und Coffee to go sei folglich völlig unpolitisch. Frau Kock, zum ersten Mal darf auch Ihr Jahrgang mitmachen, dürfen auch Sie mit abstimmen. Das wird also Ihre Premiere im Wahllokal. Sind Sie schon aufgeregt?
Ein kleines bisschen schon, ja, das muss ich sagen. Also ich freue mich extrem auf die Wahl.
Es gibt da ja so einige Vorbehalte gegenüber Ihrer Altersgruppe. Die sind nicht reif genug zum Wählen, sagen Kritiker. Was wissen die schon? Nun sind Sie als Landesschülersprecherin ja ohnehin engagiert und interessiert. Aber trifft es vielleicht auf einige andere in Ihrer Altersgruppe nicht so zu? Also sprich, sind die dann eben doch einfach zu jung und zu uninformiert?
Ich glaube das nicht so. Heutzutage, zumindest hier in Schleswig-Holstein, gibt es gerade über die sozialen Medien, in denen ja auch die jungen Menschen aktiv sind, so viele Angebote, wo man sich über die Wahl informieren kann. Sei es der Wahlomat, der mittlerweile online gegangen ist, oder auch der Landesbeauftragte, der mittlerweile fast genauso viele Videos zur Wahl produziert hat wie Printmedien. Von daher denke ich, haben auch die Jugendlichen heutzutage Wege gefunden, sich zu informieren und sind dadurch genauso gut vorbereitet, auch wenn denen noch die Erfahrungen fehlen, muss ich sagen.
Wahlomat haben Sie angesprochen, den haben Sie zusammen mit 19 anderen für Schleswig-Holstein entwickelt. Das ist so eine Wahlhilfe im Internet, wo man erstmal Thesen gestellt bekommt, denen man zustimmen kann oder nicht. Und das Ergebnis wird dann automatisch mit den Wahlprogrammen der Parteien abgeglichen. Da geht es dann zum Beispiel um Schulnoten oder Grundeinkommen. Gab es da überraschende Ergebnisse?
Ja, also das auf jeden Fall. Wenn man zum Beispiel den Wahlomat einmal so durchspielt, dass man guckt, dass man genau diese eine Partei rauskommt, da war für mich persönlich zumindest überraschend, dass wenn ich 100% CDU möchte, ich dann auch 75% Übereinstimmung mit der AfD habe. Damit hätte ich anfangs nicht gerechnet, da die ja schon in einigen Sachen sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben.
Das klingt ja jetzt erstmal so schön, Politikinteresse statt Politikverdrossenheit bei den Jungen, aber müsste da nicht auch der Lehrplan dem angepasst werden? Also muss die Schule da nicht auch mit unterstützen und dann zum Beispiel eben auch schon früher thematisieren, wie Parteien oder wie der deutsche Staat funktioniert?
Das auf jeden Fall. Also wir Gymnasien, wir fördern Politikunterricht oder Wirtschaftspolitikunterricht, wie hier im Norden heißt, ab der 7. Klasse schon. Mittlerweile findet er in der 8., 9. an manchen Schulen statt. Verpflichtend ist es aber nicht. Also es kann wirklich heutzutage ein Schüler durch die gesamte Schullaufbahn gehen, ohne ein einziges Mal den WIPO-Unterricht besucht haben. Das geht auf gar keinen Fall. Das haben mittlerweile allerdings auch schon die Politiker bemerkt. Und wir hoffen natürlich, dass in der nächsten Wahl da irgendwo was dran geändert wird, sodass auf jeden Fall auch Wirtschafts- und Politikunterricht im Unterricht viel mehr Beachtung findet, gerade vor Wahlen.
Sie haben da ein bisschen nachgeholfen. Sie haben in Ihrem Gymnasium Podiumsdiskussionen mit veranstaltet, wie es die überall in Schleswig-Holstein gab. Zum ersten Mal durften also Vertreter der Parteien bei Debatten in der Schule auftreten, was früher verboten war. Was wollten Schüler denn da von Politikern vor allen Dingen wissen?
An oberster Stelle würde ich sagen, war natürlich die G8-G9-Debatte, einfach weil sie so aktuell ist und vor allem die Oberstufenschüler ja alle betraf. Ansonsten war Extremismus bei uns an der Schule zumindest ein großes Thema. Nicht nur Rechtsextremismus, auch Linksextremismus. Wie soll man mit so Parteien wie der AfD oder auch der LKR umgehen? Und Legalisierung von Cannabis war bei vielen Schülern ein sehr am Herzen naheliegendes Thema.
Bevor das Wahlrecht für 16-Jährige eingeführt worden ist, da hieß es, das brauchen wir unbedingt, gerade in einer alternden Gesellschaft, wo junge Menschen die Minderheit sind, damit dann auch deren Stimme gehört wird. Das sind ja schließlich die Bürger von morgen und für die sind Rente und Steuern naturgemäß nicht so akut. Aber wenn wir jetzt mal nach dem gehen, was Sie uns eben geschildert haben, dass sich zum Beispiel viele Schüler verpflichtend 9 Jahre Gymnasium wünschen, dann müssten die ja alle CDU wählen.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt zwar viele G9-Pro-Stimmen im Land, das sagen auch gerade Umfragen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, gibt es fast ein genauso großes Pool, das sich G8 weiterhin wünscht, aufgrund dessen, dass viele Schülerinnen und Schüler einfach keine Schulreform mehr wollen. Der Schulfrieden ist zwar nicht so sehr beliebtes Wort hier im Norden, nichtsdestotrotz war gerade die Schulpolitik in den letzten Jahren geprägt von Reformen, von Änderungen, die das ganze Schulleben betrafen. Und da haben einfach viele Schüler auf gut Deutsch die Schnauze voll und wünschen sich einfach nur noch Ruhe in der Schule, sodass sich das alles mal einpendeln kann und man nicht alle 2 Jahre mit irgendwas Neuem überrascht wird.
Werden denn überhaupt viele Jugendliche, neue Jung- und Erstwähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen? Wie ist da Ihr Eindruck?
Also mein Eindruck ist, dass es auf jeden Fall so ist. Gerade bei mir im Umfeld kenne ich keinen, der jetzt nicht wählen geht. Und auch das, was ich so von anderen Schulen höre, die mit denen ich ja sehr in Kontakt stehe, da sagen die Schüler sind so begeistert, dass sie endlich mal gehört werden, dass sie auch gerne zur Wahl gehen und nicht sagen, wählen möchte ich nicht, sondern die freuen sich richtig darüber und sind auch alle gespannt, was das Wahlergebnis natürlich sein wird am Sonntag.
Was meinen Sie denn, wenn es jetzt ungefähr 65.000 neue Stimmen gibt, die ins Wahlergebnis mit einfließen, eben die der 16- und 17-Jährigen, wie könnte das das Wahlergebnis verändern?
Ich glaube, das verändert das Wahlergebnis gar nicht mal so stark, nur dass diese kleineren Parteien, gerade die im etwas eher linkeren oder rechteren Spektrum sind, nicht so viele Stimmen bekommen. Ich sag mal, die Mainstream-Parteien, die sind den vielen Schülerinnen sehr bekannt, dadurch werden sie auch öfters gewählt. Nichtsdestotrotz, auch wenn viele Schüler links sind, sind auch sehr viele noch konservativ erzogen, gerade hier oben im Norden. Und von daher würde ich sagen, gewinnen eher die großen Parteien davon.
Kira Kock, Landesschülersprecherin von Schleswig-Holstein. Sie macht in einem Jahr Abitur und darf am Sonntag zum ersten Mal wählen gehen. Vielen Dank. Schleswig-Holstein, Meer umschlungen, das heißt aber auch, hier hat eigentlich jeder nah am Wasser gebaut. Mit Folgen für die politische Kultur. Das beleuchtet Rainer Dachselt in seiner dreiteiligen Reihe. Erster Teil, Tränen der Wut wählen, bis die Heide weint.
Spätestens seit der Barschel-Affäre wissen wir, im Norden wird Politik gemacht, bis einer heult. Oder alle. So auch am 17. März 2005. Konstituierende Sitzung des Landtages. Eigentlich sollte nur eben schnell Heide Simonis zur Ministerpräsidentin gewählt werden im ersten Wahlgang.
Für die Abgeordnete Simonis haben gestimmt 34.
Das war einer zu wenig. 35 hätten es sein müssen. Also nochmal wählen.
34. Enthaltungen eine.
Hier noch höhnisches Gelächter bei der Rasselbande von der CDU. Schon weniger als im dritten Versuch schon wieder.
34.
Herauskommt. SPD, Grüne und SSW ziehen sich zurück zur Beratung.
Da haben Leute Weinkrämpfe gekriegt und die eine hat angefangen zu hyperventilieren.
Erinnert sich Heide Simonis, die bei einer Probeabstimmung dann 35 Stimmen bekommt. Im vierten offiziellen Wahlgang allerdings.
Für die Abgeordnete Simonis haben gestimmt 34.
Aus. Wählen, bis die Heide weint, die sich auch später kaum einkriegt.
Ich kann eine Niederlage schwer, aber ich kann sie akzeptieren.
Aber natürlich nicht von einem Parteifreund hinterrücks viermal abgeschossen zu werden. Das fand sogar der Gegenkandidat zum Heulen.
Als dann der vierte Wahlgang verloren ging, werden sie festgestellt haben, dass bei uns keiner mehr gefeixt hat.
Sagt Peter Harry Carstensen, der dann Ministerpräsident wurde. Aber das ist schon die nächste Tränengeschichte.
Kiel, die Hauptstadt der Intrigen, die gilt es zu holen. Kiel holen ist ja auch ein Begriff aus der Seefahrt, eine grausame Art zu bestrafen, indem der Delinquent ein Tau umgebunden bekam und damit dann unter dem Rumpf des Schiffs durchgezogen wurde. So schlimm ist es natürlich nicht heute, aber ein mitunter böses, vergiftetes Klima hat man Kiel schon lange nachgesagt. Die Barschel-Affäre, der Lolita-Skandal des früheren CDU-Chefs Christian von Bötticher, als rauskam, dass er eine Affäre mit einer 16-Jährigen gehabt hat. Der Putsch gegen Heide Simonis, wenn es im Landtag knallt, dann so richtig. Inzwischen ist man allerdings in ruhigerem Fahrwasser oder Kielwasser. Thorsten Albig von der SPD regiert geräuschlos mit den Grünen und dem Südschleswischen Wählerverband. Das ist die sogenannte Küstenkoalition. Die CDU sagt abwertend auch die Dänenampel. Die würde der Ministerpräsident gerne fortsetzen, aber es dürfte ein knappes Rennen werden. Über die politische Ausgangslage, Stefan Böhnke.
Ein überwiegend ruhiger und sachlicher Wahlkampf geht zu Ende in Schleswig-Holstein, ein kurzer noch dazu. Osterferien und Maifeiertag verkürzten die Zeit für Wahlkampfauftritte. Zum großen Aufreger mutierte ein Ausschnitt aus dem TV-Duell zwischen Ministerpräsident Thorsten Albig und Daniel Günther von der CDU. Eine Gewerkschafterin warf dem Herausforderer von der Union vor, sie beleidigt zu haben.
Sie haben mich mal Verdi-Schlampe genannt im Landtag, werde ich nicht vergessen.
Schriftliche Beweise, wie von der Kritikerin angemerkt, fanden sich in den Landtagsprotokollen nicht. Als dann noch herauskam, dass die Frau aus Flensburg auch noch SPD-Mitglied ist, gerieten die Sozialdemokraten unter Druck. Doch Ministerpräsident Thorsten Albig stellte klar, die Frau habe nicht im Sinne oder gar im Auftrag seiner Partei gesprochen.
Soweit, dass ich für jeden Menschen, der meine Parteibücher hat, sage ich, bestimme, was der sagt. Soweit geht es zum Glück nicht in unserem Land. Und wie gesagt, ich hätte einen solchen Ort für meine Auseinandersetzung nicht gewählt.
Zurück zur Auseinandersetzung in der Sache, lautete das Motto. Streitthemen des Wahlkampfes in Schleswig-Holstein sind die Zukunft des Turbo-Abis, das die CDU gerne wieder kippen möchte, oder der Ausbau der Windkraft im Norden. 5 Jahre regiert Ministerpräsident Thorsten Albig das nördlichste Bundesland nun mit einer Dreierkoalition aus SPD, Grünen und dem dänisch orientierten SSW. Nur über eine Stimme Mehrheit verfügt das Bündnis. Ob es seine Arbeit fortsetzen kann, scheint ungewiss. In Umfragen liefern sich CDU und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Thorsten Albig bleibt selbstbewusst.
Ich habe jetzt viele, viele Wahlkämpfe gemacht. Ich habe sie alle gewonnen. Wir werden vor der Union deutlich liegen.
Sein Herausforderer Daniel Günther von der CDU musste einen Blitzstart hinlegen. Ursprünglich sollte für die Union der Bundestagsabgeordnete Ingbert Liebing an den Start gehen. Angesichts schlechter persönlicher Umfragedaten warf er Ende Oktober hin. Der 43-jährige Daniel Günther musste sich zunächst ein neues Team zusammensuchen und den Wahlkampf neu konzipieren. Aber auch er blickt optimistisch auf den Wahlausgang.
Merkt das auch an einer Stimmungslage, die sich, finde ich, in den letzten Tagen noch mal ausgesprochen positiv für uns entwickelt hat. Und von daher bin ich wirklich guten Mutes, dass es am 7. Mai klappt.
Wahlen sind traditionell knapp im hohen Norden. Welches Bündnis am Ende die Nase vorn hat, dürfte auch vom Abschneiden der kleineren Parteien abhängen. So hoffen die Grünen zum Beispiel, nicht in den Sog der Bundespartei zu geraten. Jüngste Umfragen zeigen, dass es offenbar gelingt, Spitzenkandidatin Monika Heinold.
Insofern gilt nach wie vor Bundestrend, du bist hier nicht zu Hause. Wir in Schleswig-Holstein sind eine sehr besondere grüne Partei, bodenständig, heimatverbunden und für alle Menschen im Land da.
Ganz auf eine Personalie setzt die FDP. Ihre Allzweckwaffe heißt Wolfgang Kubicki. Sein Ziel, die Liberalen sollen zweistellig werden und nach Möglichkeit wieder mitregieren. Aber in welcher Konstellation?
Wir müssen gucken, was passiert. Wenn die Sozialdemokraten hier und die Grünen und die SSW hier abgewählt werden, spricht viel dafür, dass die Menschen tatsächlich einen Wechsel wollen. Das muss man immer im Kopf haben. Und da kommt es natürlich darauf an, in welchen Fragestellungen wir und Grüne uns verständigen können. In welchen Fragestellungen Union, Grüne und wir uns verständigen können.
Viele Koalitionsmöglichkeiten scheinen möglich, zumal mit AfD und Linkspartei die Zahl der Fraktionen weiter steigen könnte. Möglicherweise gibt es daher am Wahlamt noch keinen eindeutigen Sieger.
Wen also wählen? Die Band Torfrock macht da einige Wahlversprechen.
Wir sind die Torfmoholmer Volkspartei. Unseren Bürgermeister müsst ihr wählen. Sonst kommt ihr nie von eure Sorgen frei. Lasst euch von die anderen nichts erzählen. Fallt doch nicht mehr auf die Spinner rein. Die reden so, als wäre das kompliziert. Wir haben unsere Politik schön fein auf 4 Punkte reduziert. Wir haben die Lösung von das Ganze. Mit uns habt ihr noch eine Chance. Wir und der Keller in Schleswig-Holstein. Und dann werden die Alten tapeziert. Oberbayern pinseln wir mit Holzleim und das Ruhrgebiet wird asphaltiert.
Das Ruhrgebiet wird asphaltiert, hieß es da gerade. Viele Schleswig-Holsteiner würden sich wohl tatsächlich freuen, wenn bei ihnen mal die Teerwalze anrollt. Denn viele Straßen und Autobahnen sind ziemlich durchlöchert. Infrastruktur spielte im Wahlkampf denn auch eine Rolle. Bis vor kurzem schien das in Schleswig-Holstein ja noch eine ausgemachte Sache zu sein. Die sogenannte Küstenkoalition, eindeutig beliebter als die konservative Konkurrenz. Jetzt läuft es wohl auf ein knappes Rennen hinaus. Lars Fiedgüter ist stellvertretender Chefredakteur der Lübecker Nachrichten. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirot.
Herr Fiedgüter, warum hat der berüchtigte Meereswind da offenbar gedreht?
Also das ist, vor einem halben Jahr sah es tatsächlich so aus, oder vom Vierteljahr, nachdem Martin Schulz angetreten ist für die SPD, dass die Küstenkoalition eine satte Mehrheit hat. Die Umfragen waren so, dass die SPD deutlich in Führung lag. Und alle waren guten Mutes in der Regierung. Und das hat sich jetzt in den letzten 1,5-2 Wochen offenbar gedreht. Die CDU ist in Umfragen wieder vor der SPD und die Unsicherheit steigt im anderen Lager.
Und wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, dass die SPD sich zu sicher war, dass mit dem relativ frisch und holprig angetretenen Daniel Günther, Sie haben das ja vorhin beschrieben, der Herrn Liebing ersetzt hat kurz vor, also ein gutes halbes Jahr vor der Wahl, dass sie den unterschätzt hat. Sie haben gedacht, der ist unerfahren, der wirkt, viele kennen ihn gar nicht. Er ist eher wie so ein Schuljunge, wie ein Milchbubi kommt darüber. Und jetzt müssen sie feststellen bei der SPD, dass Herr Günther das Wahlduell im Fernsehen gegen Herrn Albig also mindestens gleichwertig bestreitet, wenn nicht sogar gewinnt, nach Meinung vieler Zuschauer, da kompetent rüberkommt und die Regierung da vor sich her treibt. Das haben ihm viele nicht zugetraut bei der SPD. Und offenbar haben die Sozialdemokraten da noch nicht eine richtige Antwort drauf gefunden.
Aber das ist doch insofern merkwürdig, als Meinungsforscher für Schleswig-Holstein gar keine Wechselstimmung haben ausmachen können und auch sagen, im Grunde sind die Wähler ganz zufrieden mit der aktuellen Politik.
Die Regierung hat sich auch in den letzten 2-3 Jahren wenig zu Schulden kommen lassen. Also man kann sagen, das machen die da ganz ordentlich. Insofern spreche ja tatsächlich, Sie haben recht, einiges dafür, dass dann die Amtsinhaber auch wieder eine Mehrheit bekommen. Nun ist es aber so, zum einen ist ja Schleswig-Holstein als ländlich geprägte Region eigentlich immer CDU-Gebiet gewesen. Nur war in den letzten 20 Jahren das häufig so, dass die CDU mit ihrem Führungspersonal Pech hatte oder schlechte Entscheidungen getroffen hat. Da hat ja ein Kandidat den anderen abgelöst. Die Ausnahme waren die 7 Jahre, wo Peter Harry Carstens ein sehr beliebter Landesvater war und stabil regiert hat. Aber alle anderen haben ja kaum 1-2 Jahre im Amt oder als Kandidaten überlebt. Jetzt ist da wieder jemand, hinter dem sich die Christdemokraten versammeln, wo sie wieder Zutrauen schöpfen und wo sie sich auch inhaltlich geschlossen präsentieren. Und hinzu kommt, dass die SPD in den letzten Wochen und vor allem auch Herr Albig den Eindruck machen, sie regieren zwar eigentlich erfolgreich, plädieren aber trotzdem für mehr Gerechtigkeit, und diesen Widerspruch, den scheinen einige Leute nicht zu verstehen.
Andererseits ist der Spitzenkandidat der CDU, Daniel Günther, so unbekannt, dass er im Wahlkampf oft auch falsch rum nicht als Herr Günther, sondern als Herr Daniel angesprochen worden sein soll.
Ja, das lässt er mal nach. Also mit diesem TV-Duell und dem wir jetzt rüberkommen, zeigen auch die neuesten Umfragen, dass seine Bekanntheit steigt, dass der Abstand auch sehr viel geringer geworden ist bei der Frage in Meinungsumfragen, wen würden Sie als Ministerpräsidenten direkt wählen. Da hat sich einiges bewegt, da liegt Albig immer noch vorne, aber das ist ja sogar etwas enger als zwischen Frau Merkel und Herrn Schulz inzwischen.
Nun läuft das also offenbar hinaus auf Zahlenspiele zwischen beiden großen Parteien und ihren möglichen Verbündeten, Rechenspiele, bei denen es dann auch drauf ankommt, ob zum Beispiel die AfD reinkommt, da sieht es gerade knapp aus, oder ob die Piraten rausfliegen, und dann könnte das am Ende die Mehrheitsverhältnisse auch entsprechend verschieben.
Da ist einiges möglich, also wir sind hier selber auch sehr gespannt in der Redaktion auf den Sonntag um 18 Uhr und die Konsequenzen, die das haben wird. Klar ist, eine große Koalition hätte immer eine sichere Mehrheit, aber es ist auch nach den Erfahrungen der großen Koalition, die ja vor der Zeit mit Krach auseinandergegangen ist, 2009, dass das eigentlich keiner möchte. Und so läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass irgendwie ein Dreierbündnis möglich ist, weil im Moment die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht gering ist, dass die Regierung, die jetzige, wirklich eine klare Mehrheit bekommt. Zumal, wenn die AfD den Sprung in den Landtag schafft.
Ein Dreierbündnis, also Jamaika?
Ein Dreierbündnis hieß entweder Jamaika, also mit der CDU als großer Partei, oder eben der Ampel mit der SPD als großer Partei. Da sind in allen drei Parteien oder allen vier beteiligten Parteien wird nichts von diesen Bündnissen ausgeschlossen. Die Frage ist natürlich, wer da nachher vorne liegt bei den großen Parteien und deswegen vielleicht das erste Wort hat, und auch wer bei den fast kleinen oder nicht ganz so großen, nämlich bei Grünen und FDP, die Nase vorne hat. Die sind ja auch beide stärker, als sie bundesweit gehandelt werden, und werden bei 12% und 11% im Moment taxiert in Umfragen.
So oder so dürfte es knapp werden, wie bei vielen Wahlen in letzter Zeit, wohl auch übernächsten Sonntag in Nordrhein-Westfalen. Woran liegt das, dass es insgesamt momentan so eng ist?
Ich weiß nicht, ob es überall ähnliche Gründe hat. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist aber eine ähnliche Ausgangslage da. Das ist eine Regierungskoalition, die vielleicht solide arbeitet, nicht alles perfekt macht, aber auch nicht so richtig die Leute begeistert. Also nicht Es ist vielleicht nicht eine große Wechselstimmung vorhanden, aber auch keine Selbstverständlichkeit, dass das die Regierung ist, mit der die Menschen die nächsten 5 Jahre unbedingt verbringen wollen. Und gleichzeitig leiden eben beide Landesregierungen darunter, dass eben die SPD mit Martin Schulz auf diese beiden Wahlen setzt. Rückenwind für die Bundestagswahl. Und dieser Schulz-Effekt, der am Anfang überraschend stark war, ist jetzt seit 2-3 Wochen abgeflaut und droht dann eben auch, sich weiter in so einer Negativspirale auszuwirken, sodass es am Ende nachher den Sozialdemokraten eher schadet in beiden Ländern.
Die Nordlichter und ihre Wahl. Lars Fehdkötter ist stellvertretender Chefredakteur der Lübecker Nachrichten. Vielen Dank. Schleswig-Holstein, das Land zwischen den Meeren. Hier baut man nah am Wasser, weiß Rainer Dachselt. Zweiter Teil, Tränen des Abschieds, die treuen Wegbegleiter.
Von wegen kühle Nordlichter. Willy Brandt, geboren in Lübeck, vergoss vor allem nach der Wiedervereinigung Bäche von Tränen. Es muss aber nicht immer um Politik gehen. Manchmal gehen die Gefühle auch einfach so durch. So mit Peter Harry Carstensen. Seine Amtszeit fing 2005 schon nicht unbewegt an.
Sie haben mich zum Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein gewählt.
Aber dieses leise Zittern in der Stimme war nur ein bescheidenes Vorweg-Echo der Abschiedsrede am 25. April 2012.
Ich verabschiede mich aus dem Amt des Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein.
Da schluckt man schon mit.
Ich verabschiede mich auch in tiefer Dankbarkeit.
Und da gehen so langsam die Schleusen auf.
Ich bin dankbar für die treuen Wegbegleiter, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Treue Wegbegleiter, Schnüff.
Die mir dabei geholfen haben, meine Aufgaben durch die Jahre wahrzunehmen.
Mit diesem kleinen Räuspern kommt Carstensen in die Spur zurück. Wenn er jetzt einfach losgeflennt hätte, wäre das Ganze vielleicht peinlich geworden. So wird es zu einem denkwürdigen politischen Rührstück mit großem Schlusspathos.
Gott schütze Schleswig-Holstein.
Ja, wer tritt in diese großen und feuchten Fußstapfen? Carstensen hatte ja im Jahr davor jemanden ausgesucht.
Ich werde Christian von Wöllicher vorschlagen.
Und der war ein großes Tränentalent. Aber das ist schon die nächste Geschichte.
Schleswig-Holstein mag man ja belächeln als Land der Tränen, der Muschelschubser und Fischköppe, die Bewohner ein bisschen provinziell und dösbaddelig. Tatsächlich ist Schleswig-Holstein das zweitkleinste deutsche Flächenland. Aber das bisschen flache Land mit seinen gerade mal 2,8 Millionen Einwohnern hat es in sich. Von hier kommen traditionell Politiker, die jeder kennt. Gerhard Stoltenberg zum Beispiel, Uwe Barschel, Björn Engholm und Heide Simones. Politiker, die in die Bundespolitik wechselten, wieder in die Heimat zurückkehrten oder gleich von zu Hause aus für so viel steife Brise sorgten, dass es auch dem Rest der Republik um die Ohren wehte. Aktuell gibt es in Schleswig-Holstein gleich 3 Kandidaten, die theoretisch, vielleicht oder doch ganz sicher nach Berlin wollen. Der alte FDP-Haudegen Wolfgang Kubicki zum Beispiel kokettiert ganz offen mit der Bundespolitik. Am Sonntag tritt er zum 6. Mal als Spitzenkandidat im Norden an. Danach will er zusammen mit Parteichef Christian Lindner, der übernächsten Sonntag in Nordrhein-Westfalen zur Wahl steht, nicht weniger als die Bundes-FDP retten im September bei der Bundestagswahl. Johannes Kulms.
Die Berliner Bühne ist vorbereitet und natürlich betritt Wolfgang Kubicki sie gerne. Er ist fast am Ziel, wie er da am Rednerpult steht und an die Versammelten appelliert, mutiger über Verfassungspatriotismus zu streiten.
Wer den Stolz auf die Leistung unseres Landes, den Stolz auf die Menschen Rechtspopulisten überlässt, der wird erleben, dass sie damit Unsinn treiben. Wir sind stolz auf die Leistung der Menschen in diesem Land.
Ganz am Ziel ist der 65-Jährige dann aber doch noch nicht. Auch wenn es geografisch beim FDP-Bundesparteitag am vergangenen Wochenende schon mal stimmte. Schließlich sieht Kubicki seine politische Zukunft in der Bundeshauptstadt. Davor will er am 7. Mai zunächst nochmal ein ordentliches Ergebnis für die Liberalen in Schleswig-Holstein holen. Laut Umfragen können sie mit 8-10% rechnen. Im September aber soll Größeres gelingen. Dann will Kubicki die Partei gemeinsam mit Christian Lindner zurück in den Deutschen Bundestag führen. Sollte das gelingen, dann würde der kleine Mann mit der weißen Haar- und Bartpracht der schleswig-holsteinischen Landespolitik nach mehr als 25 Jahren den Rücken kehren.
Ja, davon kann man ausgehen. Das ist auch sehr sinnvoll.
69 Abgeordnete zählt der Kieler Landtag. Ob einem Kubicki politisch sympathisch ist oder nicht, niemand dürfte bestreiten, dass er zu den schärfsten und unterhaltsamsten Rednern im Plenarsaal gehört. Auch nicht sein größter parlamentarischer Widersacher, Ralf Stegner.
Also traurig bin ich darüber natürlich nicht, denn ich gönn's der FDP, wenn sie in den Bundestag wiederkommt. Es wäre mir allemal lieber, als wenn die AfD in den Bundestag kommt.
Seit 1990 mischt der aus Rheinland-Pfalz stammende SPD-Fraktions- und Landeschef gehörig mit in dem kleinen Bundesland zwischen den Meeren. Vielleicht zu klein für zwei politische Draufgänger wie Kubicki und Stegner?
Kubicki ist natürlich ein unterhaltsamer Spielkamerad, sagen wir mal, und habe über viele Jahre mit ihm immer mal wieder die Klingen gekreuzt. Ich glaube, zum wechselseitigen Nutzen, weil er gehört auch zu den Typen in der Politik. Und ganz so viele davon gibt es im Landtag jetzt nicht. Aber, sag mal, die emotionale Wärme sozusagen ist es nicht, die mir fehlt.
Ein in seiner Gegnerschaft eingespieltes parlamentarisches Duo ist also von der Auflösung bedroht. Auch Ralf Stegner schien vor einiger Zeit schon auf dem Sprung nach Berlin, wurde als SPD-Generalsekretär im Willy-Brandt-Haus gehandelt. Doch am Ende klappte das nicht. Stegner blieb an der Förde und zieht weiter fleißig die Fäden. Die Opposition lästert gerne, dass in Wirklichkeit Ralf Stegner das Land regiere und nicht Ministerpräsident Thorsten Albig. Klar ist, sowohl Stegner als auch Kubicki sind oft gefragt in den bundesweiten Medien. Doch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident lässt das kalt.
Menschen, die zu viel in Talkshows sind, die regieren zu wenig. Und ich habe mich entschieden zu regieren.
Auch wenn Albig versucht, gelassen und selbstbewusst zu klingen, hat er doch allen Grund zur Sorge. Denn es ist gut möglich, dass seine Partei auf den letzten Metern doch noch die Landtagswahl verliert. Denn die CDU hat in den letzten Umfragen gehörig aufgeholt. Umfragen sind derzeit auch für die Grünen ein heikles Thema. Das heißt, insbesondere im Bund, wo die Partei kräftig abgesackt ist. Im Norden ist die Lage anders. Hier steht die Öko-Partei mit rund 12% recht stabil da, was auch viel zu tun haben dürfte mit Robert Habeck, dem grünen Umweltminister. Habeck hat zwar kein Landtagsmandat, aber als oberster Verantwortlicher für die Energiewende viele Reden im Plenarsaal gehalten.
Für ein kleines Land ist die Quote wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich glaube, keiner von uns redet mit Blick auf Tagesschau oder auf irgendwie Bundesmedien, sondern wir sagen, was zu sagen ist. Und mit einer gewissen Lust an der Debatte vielleicht. Und vielleicht sind die Typen auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, spezieller oder so.
Robert Habeck ist ein guter Redner. Ein sehr guter sogar, der Leute mitreißen kann. Und auch eine Partei. Die Urwahl um die Spitzenkandidatur der Bundesgrünen hat er im Januar knapp gegen Cem Özdemir verloren. Mit 75 Stimmen Unterschied. Inzwischen wird spekuliert, Habeck könnte trotzdem demnächst nach Berlin gehen, um das Ruder für die Partei rumzureißen. Doch der 47-Jährige hat diese Woche nochmals erklärt, Minister in Kiel bleiben zu wollen. Aber ob es dabei bleibt?
In Kiel bleiben oder nicht? Das nächste Etappenziel lautet aber erstmal Kiel holen. Und da sagen manche Beobachter, das wäre in diesem Dreischritt Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen nun der nächste Stimmungstest für den Bund. Wilhelm Knelangen ist Politikwissenschaftler an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ich habe ihn gefragt, kann man das so sehen, Schleswig-Holstein als Barometer für die Bundestagswahl? Das ist ja doch ein sehr spezielles Bundesland. Können wir die Ergebnisse überstülpen auf Berlin?
Nein, wir können sie nicht überstülpen, aber klar ist auch, dass es Auswirkungen haben wird, wie es hier am Sonntag ausgeht. Und zwar zunächst mal auf die Stimmung. Also wir haben ja in den letzten Monaten tatsächlich eine etwas eigenartige Debatte gehabt in der Bundespolitik. Über Frau Merkel hat man nicht mehr gesprochen. Alle haben über Herrn Schulz gesprochen. Es war von Aufholeffekten die Rede. Und insofern wird man natürlich auch die Wahl am kommenden Sonntag in genau diesem Lichte sehen. Wenn es der SPD gelingt, hier die Regierung zu behaupten, dann wird man zumindest das als Rückenwind für die SPD empfinden. Und umgekehrt ist es eben auch so. Im Saarland ist es so gewesen, dass die CDU-Ministerpräsidentin gestärkt worden ist. Wenn hier sogar die Mehrheit fällt, obwohl die Regierung ja eigentlich ziemlich viel Geld zum Ausgeben hatte und auch sicherlich viele Dinge angeschoben hat in diesem Land, dann wird man sagen, schaut her, mit dem Schulzeffekt ist es nicht so weit her. Frau Merkel und ihre Leute in den Ländern, die können noch Wahlen gewinnen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Eine Woche später, glaube ich, da werden wir dann klarer sehen, weil in Nordrhein-Westfalen natürlich ein wesentlich größeres Land und dort gibt es dann auch eigentlich schon ein etwas belastbareres Bild im Hinblick auf die Bundestagswahl.
Das hat dann wirklich Strahlkraft nach Berlin. Ja. Apropos Berlin, wie kommt das eigentlich, dass so viele Politiker aus Schleswig-Holstein auch über ihre Heimatgrenze hinaus bekannt wurden? Haben die so ein spezielles Politikergen in Schleswig-Holstein?
Das ist wirklich eine eigenartige Konstellation, wobei man auch sagen muss, dass wir in der Bundespolitik lange, lange Jahre ja eigentlich, vielleicht seit Gerhard Stoltenberg, eigentlich gar keinen richtigen prominenten Schleswig-Holsteiner mehr gehabt haben. Jetzt allerdings, da haben Sie völlig recht, insbesondere bei den kleineren Parteien. Wir haben hier Herrn Kubicki und Herrn Habeck. Die spielen in ihrer Partei eine wichtige Rolle, allerdings auch erst seit kurzer Zeit. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, es gäbe hier sowas Ähnliches wie in Schleswig-Holstein gehen. Ich glaube, wenn man in die Bundesländer hineinschaut, so besonders ist es dann auch nicht.
Sie haben Herrn Habeck erwähnt. Die Grünen, die haben ja in Schleswig-Holstein eigentlich der Bundespolitik überhaupt keine Bühne gelassen. Man hat sich wirklich alle Mühe gemacht, sich bloß ausreichend von denen in Berlin zu distanzieren. Hatte das strategische Gründe, um nicht in diesen Berliner Abwärtszug mit hineingezogen zu werden? Mag man die einfach in Kiel nicht?
Ja, vermutlich geht es weniger um das Mögen, aber es ist schon so, dass wir hier in Schleswig-Holstein für die Grüne Partei ja doch relativ beständig gute Werte gehabt haben. Das hat auch zu tun mit der Art und Weise, wie hier regiert worden ist von den Grünen. Frau Heinold als Finanzministerin steht für einen, sagen wir mal, Kurs der finanzpolitischen Solidität und der Vernünftigkeit. Und Herr Habeck ist eben jemand, dem es gelungen ist, tatsächlich auch mit ganz schwierigen Partnern gute Kompromisse hinzubekommen, mit den Landwirten beispielsweise. Auch für die ist er hier zuständig. Das war dann vermutlich tatsächlich eine Entscheidung, nicht so richtig in diesen Berliner Abwärtssog, den man feststellen kann, hineingezogen zu werden. Ich vermute auch, dass Habeck, der ja immerhin versucht hat, Spitzenkandidat seiner Partei im Bund zu werden, nach seiner ja sehr, sehr knappen Niederlage nicht das Bedürfnis hatte, mit seinen ehemaligen Konkurrenten hier im Land häufig aufzutreten. Es ist nicht so, dass sie gar nicht hier gewesen wären, aber Sie haben völlig recht. Man hat versucht, wenig Termine zu machen und man hat sie vor allen Dingen auch nicht in die Plakatierung oder hier in die Wahlkampfkommunikation eingebunden.
Ein anderes Beispiel ist Ralf Stegner. Das ist der Landeschef der SPD, der war schon x-mal für einen kompletten Wechsel nach Berlin im Gespräch. Da war aber dann scheinbar doch kein Platz für ihn oder Spötter sagen, es ist einfach nur nicht der richtige Platz für ihn dort gefunden worden.
Ja, wenn man den Medien glauben kann, dann wäre er ja wahrscheinlich Generalsekretär geworden, wenn er eine Frau gewesen wäre. Ansonsten hat er auch hier im Land ja mitgeteilt, mit der Frage gehadert zu haben, auch überlegt zu haben, ob er nicht möglicherweise auch für ein Bundestagsmandat kandidiert. Allerdings hat er sich dagegen entschieden. Und ich glaube, wenn man sich die Landschaft hier in der Sozialdemokratischen Partei anguckt, dann wird man auch sagen können, Stegner ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Politik. Es gibt vermutlich kaum einen Fraktionsvorsitzenden einer Landespartei, der sowohl in seinem eigenen Land als auch als Gesprächspartner, als stellvertretender Bundesvorsitzender einen so starken Einfluss hat wie Herr Stegner. Das ist sicherlich auch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zum Ministerpräsidenten, insofern als dass die Frage, wer hier eigentlich die Regierungspolitik bestimmt, glaube ich, für viele Beobachter durchaus offen ist. Man konnte den Eindruck haben, wann immer über die Zukunft geredet wurde, wie soll es weitergehen, dann war es eher der Parteivorsitzende Stegner, der bekannt gegeben hat, wo lang es geht.
Und der die Strippen gezogen hat. Das heißt, auch mit Berlin hätte das in seinem Falle nicht geklappt, weil er dann doch als zuverlässig links eingeschätzt wurde und das Image hat, ein eiskalter Machtpolitiker zu sein, ein Terrier, ein Zitat, und im Grunde unsympathisch. Ist Ralf Stegner das für Sie?
Richtig ist, Ralf Stegner polarisiert. Ralf Stegner ist jemand, der die Dinge auf den Punkt bringt und er hat sicherlich viele Gegner. Was man für ihn ins Feld führen kann, ist, dass er aber auch ein berechenbarer Partner ist, insofern als dass er gewissermaßen für seinen Kurs bekannt ist. Und es ist schon auffällig, auch im Hinblick auf die Ergebnisse des nächsten Sonntages, dass auch Herr Kubicki, auch Herr Günther, der CDU-Herausforderer, alle deutlich machen, dass Stegner jemand ist, mit dem man im Zweifel auch belastbare Kompromisse aushandeln könnte, wenn es denn sein muss. Das ist ja im Grunde genommen eine der Fragen für den nächsten Sonntag. Was für ein Regierungsbündnis wird am Ende dabei rauskommen?
Der Politikwissenschaftler Wilhelm Knielangen von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Schleswig-Holstein, ein Land, das nahe am Wasser gebaut hat. Der dritte Teil von Rainer Dachselt, jetzt wird so richtig rührselig. Tränen, der Charme, es war schlichtweg Liebe.
Geweint haben früher in der Politik ja hauptsächlich die Grünen. Während jurastudierende Verbindungsstudenten von der Jungen Union natürlich gefühllose Eisklötze zu sein hatten. Ein Klischee, das im tränenaffinen Schleswig-Holstein in Grund und Boden geweint wird. Christian von Bötticher, CDU-Vorsitzender des Landes, Jurist und Mitglied der Schleswigo-Holsatia, hätte Nachfolger von Peter-Harry Carstensen als Ministerpräsident werden können. Stattdessen trat er am 15. August 2011 vor die Presse. Wir hören Schweigen, Schniefen und mühsam gewahrte Fassung, nur unterbrochen vom gnadenlosen Klicken der Fotoapparate.
Mir geht es nun darum, entstehende Belastung für meine Partei im aufziehenden Wahlkampf abzuwenden, aber insbesondere mir geliebte Person und meine Privat- und Intimsphäre zu schützen.
Gemeint ist seine Ex-Freundin, zur Zeit der Beziehung 16 Jahre alt. Das Verhältnis war wohl von Leuten aus genau jener Partei öffentlich gemacht worden, von der er Belastungen abwenden will, der eigenen. Was fällt einem da noch ein, außer ich brauche mal ein Taschentuch? Das ist das Doppelgesicht von Schleswig-Holstein. Die menschlich weinenden Politiker vorne, hinten aber die gesichtslosen Fieslinge, die sie immer wieder dazu bringen. Ein Shakespeare'sches Schicksalsland, wo wir uns gut King Lear auf der Heide vorstellen können, wie er die Arme erhebt und ruft: Heult, 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 heult. Oh, ihr seid all von Stein.
Und vor lauter Tränen kommt es auch nicht von ungefähr, dass Schleswig-Holstein ein ganz anderes Image hat als der Rest der Republik. Ein Kollege von der Zeit schrieb einmal, ein Land, dessen Bewohner sich traditionell voneinander ab- und dem Meer zuwenden. Das liegt sicherlich auch in der Geschichte begründet, als Schnittstelle zum Norden, zu Dänemark. Die Territorialverhältnisse sind da sehr verwickelt. Kurz zusammengefasst kann man sagen, der dänische König besaß das Herzogtum Holstein lange als Lehen. Das gehörte aber zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen. Ganz Schleswig wiederum war Südgrenze seines eigentlichen Königreichs. Und bis heute gibt es in Schleswig-Holstein eine dänische Minderheit und eine friesische, die sich politisch im Südschleswigschen Wählerverband zusammengeschlossen hat. Der ist als Minderheitenvertretung nicht an die 5%-Hürde gebunden und wird deshalb auch am Sonntag wieder in den Landtag einziehen. So viel ist sicher. Aktuell regiert er mit bei der sogenannten Küstenkoalition von SPD und Grünen. Wie der SSW Wahlkampf macht, hat Julio Segador beobachtet.
Es ist regnerisch und stürmisch an diesem Tag in der Innenstadt von Schleswig. Doch Anke Schulz lässt sich davon nicht beirren. Jeden Tag steht sie derzeit an Infoständen und wirbt für ihre Partei, den Südschleswigschen Wählerverband SSW.
Also ich habe hier meinen Kandidatenflyer. Die 10 Hauptziele haben wir nochmal extra, nochmal detailliert beschrieben. Die lege ich da rein, dann eine Narzisse dazu, das ist unser Wahrzeichen. Und hoffe damit dann, die Leute erstmal zu locken, damit ich dann ins Gespräch komme mit denen.
Der SSW ist ein Unikum in Deutschland. Er existiert nur in Schleswig-Holstein. Es ist die Partei der dänischen Minderheit und der nationalen Friesen in dem Bundesland. Als Minderheitenpartei, die von der 5%-Hürde befreit ist, hatte der SSW immer ein eher exotisches Dasein im Kieler Landtag. 2012 änderte sich dies schlagartig. Der SSW wurde mit seinen 3 Abgeordneten zum Zünglein an der Waage und ging erstmals mit in eine Regierung, die Küstenkoalition von SPD, Grünen und SSW. Kritiker sprechen dagegen ein wenig verächtlich von der Dänenampel.
Morgen ein paar Informationen zur Landtagswahl.
Ja.
Können Sie schon wählen dieses Jahr?
Ja, kann ich schon.
Ja? Und kennen Sie den SSW?
Ja, habe ich mir schon angeguckt. Und?
An diesem Nachmittag in Schleswig hat Anke Schulz Verstärkung. Lars Harms, der Spitzenkandidat des SSW, ist angereist. Er zieht eine positive Bilanz von 5 Jahren Küstenkoalition.
Wir als SSW haben ganz deutliche Zeichen gesetzt in der Minderheitenpolitik. Wir vertreten ja auch die dänische und die friesische Minderheit. Da haben wir sehr viel erreicht. Mehrsprachigkeit, zweisprachige Beschilderung. Die dänischen Schulen sind wieder gleichgestellt. Der friesische Unterricht in den Schulen wird ausgeweitet. Unsere Regionalsprache Niederdeutsch spielt in den Schulen wieder eine Rolle. Also da ist schon viel passiert.
Der SSW wird häufig nur als Vertretung der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein wahrgenommen. Diese ist zwar mit rund 50.000 Menschen auch wesentlich größer, während nur etwa 10.000 im Land Friesisch sprechen. Doch mit Lars Harms ist dieses Mal ein Friese SSW-Spitzenkandidat. Er sieht darin kein Problem.
Ich bin jetzt 17 Jahre Landtagsabgeordneter, bin seit 5 Jahren Fraktionsvorsitzender. Also den Friesen gibt es ja schon etwas länger. Nein, das ist die typische DNA des SSW, verankert in der dänischen Minderheit und in der friesischen Minderheit. Und wer da wen, wann, wie, wo vertritt, das hängt mehr von der Person ab, die sich gerade anbietet sozusagen, und weniger vom nationalen Bekenntnis.
Auf 4,6% kam der SSW bei der Wahl vor 5 Jahren. Für die Minderheitenpartei das beste Ergebnis seit 1950. Die 3 Sitze im Kieler Landtag gaben am Ende den Ausschlag, dass SPD-Mann Thorsten Albig regieren konnte. Spitzenkandidat Lars Harms würde sich wünschen, die Küstenkoalition fortzusetzen. Für eine andere Koalition ist der SSW nicht zu haben.
Das ist auch so eine Macke von mir. Ich sage gerne das, was ich nach der Wahl auch tue, vor der Wahl. Und deswegen haben wir ganz klar festgelegt, mit dieser Küstenkoalition geht das gut, andere Kombinationen wollen wir nicht. Wir sagen ganz klar, wer Küstenkoalition haben will, der muss den SSW haben, weil er dann genau weiß, dass seine Stimme auch in der Küstenkoalition landet.
Und übrigens war der SSW schon oft das Zünglein an der Waage. Irgendwie alles anders in Schleswig-Holstein. In der Freizeit wird gesegelt, beim Krabbenpoolen macht man sich die Fingernägel kaputt und in der Fahrschule üben die Schüler erstmal Berganfahren am Deich. Aber glücklich sind sie da oben und es ist doch auch so schön.
Moin, moin!
Sind lässig, der Wind weht stark, hier bei uns zwischen Hamburg und Dänemark. Alle Kerle athletisch, top in Form, das kommt vom Fischbrötchen und Doppelkorn. Willst du einen Schaf auf dem Deich stehen sehen? Bei uns im Norden ist das kein Problem, komm doch auch mal her. Genieß die Landschaft und das Meer.
Singt die Band Ahlens Chlor, was sowas wie die Kieler Version von Sportfreunde Stiller ist, in ihrem Song Kompliment. Eine Hymne an Schleswig-Holstein. Also wieder die Waterkant, die Schafe, die Deiche. Aber Schleswig-Holstein ist auch ein einziges Durcheinander. Dänen, Nordfriesen, die sind in Feindschaft verbunden mit den Dithmarschern. Dann die Schleswiger nochmal unterteilt. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen also. Professor Uwe Danker ist Historiker an der Uni Flensburg, außerdem geschäftsführender Direktor am Institut für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte. Ich habe ihn gefragt, können wir also sagen, Schleswig-Holstein ist eigentlich ein Vielvölkerstaat?
Ein Vielvölkerstaat gewiss nicht, aber hier leben in der Tat viele unterschiedliche Volksgruppen seit Jahrhunderten zum Teil seit Jahrzehnten zusammen. Das trifft zu. Sie haben die Friesen erwähnt, an der Westküste die Nordfriesen. Wir haben eine starke dänische Minderheit. Wir haben nach Kriegsende 1945 einen ganz erheblichen Bevölkerungszuwachs durch Flüchtlinge und Vertriebene, also Ostpreußen und Pommern, überwiegend zu verzeichnen gehabt. Die Bevölkerung stieg um 60%, also ein ganz erheblicher Anstieg. Und seit den 60er Jahren haben wir eine wachsende, fest verwurzelte türkische Minderheit in Schleswig-Holstein.
Und wenn wir jetzt noch länger zurückschauen, da gab es nordfriesische Seeleute, die haben auf den Weltmeeren Wale gefangen. Es gab Lübeck als Haupt der Hanse, es gab die Zeit unter der dänischen Krone. Jetzt sagen manche, die schleswig-holsteinische Geschichte ist die komplizierteste in Deutschland überhaupt. Da haben Sie dann als Historiker also reichlich zu tun.
Also die Geschichte ist in der Tat sehr, sehr kompliziert. Aber man kann natürlich alles auch auf klare Linien und Vereinfachung bringen. Also wenn Sie über nationale Zugehörigkeiten zum Beispiel nachdenken, dann kann man vereinfachend sagen, die letzten 300 Jahre bis Mitte des 19. Jahrhunderts gehörten Schleswig und Holstein eher zu Dänemark als zu Deutschland. Schleswig sowieso. Und Holstein wurde immerhin von der dänischen Krone mit als Teil des dänischen Gesamtstaats verwaltet, regiert, war aber zugleich auch Mitglied des Deutschen Bundes, sodass witzigerweise der dänische König auf dem
Deutschen Bundestag mitstimmen durfte. Aber die Schleswig-Holsteiner, wenn sie von nationaler Zugehörigkeit ausgehen, gehörten für 3 Jahrhunderte eher zu Dänemark.
Deshalb heißt das dann auch, ohne die dänische Geschichte, ohne Dänemark ist Schleswig-Holstein gar nicht zu verstehen. Stimmt das?
Richtig. Und wenn ich als Historiker arbeite und in Zeiten vor 1866 gehe und dort forsche, dann komme ich nicht umhin, auch nach Kopenhagen ins Archiv zu fahren.
Wie hat sich das denn dann in der Mentalität niedergeschlagen?
In der Mentalität hat es sich wie folgt niedergeschlagen. In Schleswig gab es diese Frage der nationalen Zugehörigkeit und des entsprechenden Gefühls wie anderswo auch, bis Anfang des 19. Jahrhunderts gar nicht. Also es gab eine Vielfalt, eine kulturelle Vielfalt, eine Sprachenvielfalt. Der Adel sprach sauberes Dänisch, sprach Deutsch, manche auch gar Französisch. Die einfache Bevölkerung sprach Plattdeutsch, Plattdänisch, das sogenannte Sønderjysk, also das Süddänische. Darüber hinaus gab es die friesische Sprache mit ihren 7 Teilsprachen immerhin in dieser kleinen Region, also eine echte Sprachenvielfalt, die auch mit kultureller Vielfalt korrespondierte, aber keinerlei Konflikte oder Ähnliches auslöste. Man lebte in Schleswig zusammen und begriff sich als Schleswiger.
Anders gefragt, bei so einer durcheinander gewürfelten DNA, was bringt das für einen Menschenschlag hervor? Wie tickt der Schleswig-Holsteiner?
Der Schleswig-Holsteiner tickt, vielleicht ein wenig erdverbundener, wenn er dann hier geboren ist, als andere. Und es gab auch im 20. Jahrhundert noch Schleswiger, die mit nationaler Zugehörigkeit nichts anfangen konnten. Nehmen wir das Beispiel des weltberühmten Malers Emil Nolde, der mit der Grenzziehung 1920 nichts anfangen konnte, übrigens südlich, unmittelbar südlich der Grenze in Sebel lebte, aber einen dänischen Pass hatte und paradoxerweise auch noch Mitglied der deutschen Minderheit in Nordschleswig, also nördlich der Grenze war. An dieser komischen Vereinszugehörigkeit, an der er bis zu seinem Tod festgehalten hat, bis 1956, kann man erkennen, dass es sture Schleswiger gibt, die sich um solche Fragen wie nationale Zugehörigkeit gar nicht gekümmert haben.
Eine Besonderheit ist womöglich eben auch verglichen mit anderen Bundesländern, dass man in Schleswig-Holstein eigentlich eingeklemmt ist, rechts und links vom Meer. Beengt das die Seele und den Blick auf die Welt oder weitet das ganz im Gegenteil?
Genau, ich würde das Zweite sagen. Die Ostsee, nun, das ist ein Binnenmeer. Manch einer wie ich, der ursprünglich an der Westküste lebte und geboren ist, begreift die Ostsee auch nicht recht als Meer, aber die Nordsee, das ist der Blick in den weiten Atlantik und das ist schon der Blick nach draußen. Den haben Sie vorhin in der Anmoderation ja auch bereits erwähnt mit friesischen Seefahrern, die wirklich auf große Seefahrt gegangen sind. Föhringer zum Beispiel, die also wirklich traditionell einen Blick wirklich in die Ferne hatten. Ich glaube schon, dass dieses Eingezwängtsein zwischen den beiden Meeren, wie Sie es nennen, eher zu einem Blick in Richtung Horizont führt, da wo Himmel und Meer zusammenfallen.
Schleswig-Holstein hat ja einschließlich der Inseln eine gigantische Küstenlänge. Das macht so an die 1200 Kilometer. Aber leider fehlt zum Strand meistens das Strandwetter. Oder wenn die Sonne scheint, dann haben die Touris aus Nordrhein-Westfalen schon die Plätze belegt. In Schleswig-Holstein regnet das gefühlt 200 Tage im Jahr. Was macht so eine graue, regnerische Tristesse mit den Menschen? Die gelten ja auch so ein bisschen als kühl.
Also Tristesse, das ist ein Wort, das ich im zusammen mit Schleswig-Holstein eigentlich noch nie gehört habe. Hier regnet es hin und wieder, das ist gar keine Frage. Hier ist auch sehr viel Wind, gehört fest zur Natur dazu. Vielleicht erkläre ich das so. Ich habe 2 Wohnsitze, einen hier in Schleswig-Holstein, einen in Südfrankreich. Wenn es dort den Mistral gibt, den starken Wind, dann fühle ich mich wirklich gestört. Hier nehme ich Wind nicht wahr. Und ähnlich fällt es sich auch mit Regen. Wir haben Regenjacken und kommen gut zurecht.
Wenn Sie sich jetzt den Typus des Schleswig-Holsteiners anschauen, mit einer wechselvollen Geschichte, mit sprachlichen Besonderheiten, ist der überhaupt berechenbar, auch im Hinblick auf die Wahl am Sonntag?
Ich habe in der Zeitung gelesen, dass die Wahl nicht eindeutig sei, dass es also noch offen sei. Und das kann ich mir auch vorstellen, wenn ich hier aus dem Fenster gucke.
Professor Uwe Danker, Historiker an der Uni Flensburg und geschäftsführender Direktor am Institut für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte. Blick aus dem Fenster, durchwachsen das Wetter. So übrigens auch die Prognose für Kiel am Sonntag. An der Förde dürfte es rau werden und knapp. Mindestens 20% der Wähler sollen ja noch unentschlossen sein. Vielleicht fließen dann also wieder Tränen. Das war HR2 der Tag. Kiel holen, der Urnengang der Nordlichter. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pihut.